Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Jetzt zum Thema, dass der Luftwiderstand eines Fußballs das Strömungsmechanik-Kuddelmuddel des Professor Metin Tolan. Wenn Sie das interessiert, hören Sie mir weiter zu. Der hat nämlich am 28.05. den Widerstand eines Fußballs, sagen wir mal, versucht zu erklären. Und naja, ich erkläre Ihnen, also ich gebe mal meinen Kommentar mal dazu. Vielleicht lernen Sie ja was. Und was da dann ist, ist zumindest sehr irreführend, was er macht. Und meines Erachtens sieht man daran, dass er die Sache nicht richtig verstanden hat. Und Strömungsmechanik ist halt ein blödes Fach, ich gebe es zu. Also wir kommen dann mit Rechnungen und kommen mit Windkanalmessungen und so weiter. Und ich glaube, Strömungsmechanik ist das einzige Fach, wo jede Rechnung was anderes bringt letztendlich und tatsächlich auch jeder Windkanalversuch bringt was anderes. In der Strömungsmechanik gibt es die Wahrheit nicht, also die Wirklichkeit in einzelnen Sachen, die ich mal hinrechnen kann. Das gibt's nicht. Warum ich das Fach damals dann gewählt habe, weiß ich nicht. Aber naja, in jedem Fall bin ich nicht Professor an einer Universität und darf mir jetzt diese Kritik erlauben, sonst wäre ich wahrscheinlich morgen gecancelt. So, aber nicht von ihm, sondern von seinen Mitläufergenossen. So, und jetzt gucken wir mal hier rein. Und zwar haben wir hier, er erklärt, dass ich fange da nicht von vorne an, den Luftwiderstand eines Fußballs. So, was ja an sich nicht schlecht ist, dass da und dann später beim nächsten macht er dann die Corioliskraft. Diese ganze Mathematik, die kann er sicher besser als ich. Also bin ich mal ganz eindeutig. Nur die Physik dahinter, die, da kriege ich Bauchweh. Gucken wir mal, wo wir jetzt einsteigen und da nicht. Da nicht und da auch nicht, da habe ich gerade was hochgehört, gut. So, und jetzt haben wir hier, fangen wir mal bei dem Bild an. Und zwar, normalerweise habe ich hier eine Parabel, die dann, wenn ich ohne Luftreibung bin und durch den Luftwiderstand, da steht oben richtig, da oben sehen Sie es richtig, Luftwiderstand, fällt dann der Ball früher runter und macht da so eine Kurve. Alles richtig gerechnet. So, der Witz ist, der da oben steht Luftreibung. Das ist nicht richtig, weil es unterschiedliche Arten von Luftwiderstand gibt und einer dieser Widerstände ist die Luftreibung, aber es gibt auch Druckwiderstand, ja, also das machen wir gleich. Und dann gibt es noch andere Sachen, die hier nicht ins Gewicht fallen. Es gibt noch induzierten Widerstand bei Flugzeugen, das sind diese Wirbelschleppen, das erzeugt auch einen Widerstand. Und dann gibt es noch Interferenzwiderstand, das ist ein bisschen das ist das, wenn beispielsweise tritt sowas auf, wenn Höhenleitwerk und Seitenleitwerk, so Kreuzleitwerk in den Ecken und so weiter, tritt Interferenzwiderstand. Also es gibt unterschiedliche Arten von Widerstand. Und Luftreibung ist eine, aber am Fußball tritt nicht nur Luftreibung auf, sondern auch Druckwiderstand. Das ist schon mal die erste Sache, die man meines Erachtens wirklich beachten sollte, ganz wichtig. So. Und dann gehen wir mal hier, wo gehen wir jetzt weiter? Ich hatte da ein paar Sachen vorbereitet. Ja, das ist das, das, das. Und dann habe ich, da gehen wir mal das da richtig. Und jetzt haben wir hier Beispiel, wo bei einem Profil, da gibt es keine Ablösung und da tritt dann auch kein Druckwiderstand auf. Wenn Sie jetzt hier beispielsweise wenn ich jetzt hier reingehe, da habe ich so ein Flügelprofil, Tragflächenprofil und da sehen Sie, die Strömung ist angelegt und dann haben Sie nur Reibungswiderstand, dann wäre das richtig. Und die Sache wird dann halt, dann wird es nicht mehr richtig, wenn wir das hier sehen, dann eben den Anstellwinkel, also das ist der Winkel von dem zu dem, einfach hier erhöhen und dann gibt es hier Ablösung und dann haben Sie hier auch Druckwiderstand, dann bricht der Auftrieb zusammen und der Widerstand springt plötzlich an. Und dass das Fach so ziemlich schwierig ist, erkennt man beispielsweise daran, wenn ich so ein Diagramm sehe, das ist schlichtweg falsch. Ja, das ist einfach falsch, das Ding, weil so der Sog und der Druck nicht aussieht, da vorne habe ich Staupunkt und so weiter, das ist falsch. Da wird ganz, ganz viel Mist erzählt und wenn wir jetzt mal hier hingehen, das ist laut Wikipedia eine laminare Umströmung eines Zylinders. Das ist eine potentialtheoretische Umströmung. Laminar hat was mit einer Grenzschicht zu tun. Das ist kompletter Bullshit, was da steht. Also Wikipedia, vielen Dank, das Bild hat mit einer laminaren Umströmung genau nichts, 0, nix erklärt. Also Metin Tolan, wenn der sich irgendwo schlau machen will, da hat er so ein Problem, die Sachen auseinander zu dividieren, weil das natürlich falsch ist. Laminare Strömung in einem Rohr, gut, das kann man so sehen, aber so richtig verstanden haben sie es. Also das ist da, das hat damit, das ist irreführend ist das, Bullshit ist das. Aber Strömungsmechanik, auch Wirbelgeneratoren und Grenzschichtbeeinflussung steht auch Unsinn drin. Alles falsch. So, weiter geht's. So, wo sind wir jetzt? Da, wo sind wir jetzt hier? Und jetzt starten wir mal hier und jetzt gehen wir hier. Eben, das ist hier das zweite Newtonsche Axiom, m mal dv nach dt. Eigentlich müsste noch dm nach dt mal dv stehen, wenn wir mal Einstein da reintun würden, weil natürlich, weil meines Wissens der Einstein, nämlich von Ernst Mach, einem Strömungsmechaniker, seine Singularität, naja, sagen wir mal, übertragen hat, hat uns damals unser Physiklehrer erklärt im LK. Und dann haben wir hier wieder Luftreibung stehen. Nein, es ist keine Reibung, das ist auch Druckwiderstand. Aber jetzt gehen wir mal weiter, was er uns da erklärt.
Das heißt, die Geschwindigkeit geht ja in eine bestimmte Richtung. Also er zeigt,
Ich springe jetzt mal
ich kann da
vor die, zu den
Geschwindigkeit könnte man
Bildern.
dann so
Moment.
und naja, das können wir mal tun, indem wir uns mal überlegen, wie kommt es überhaupt zum Luftwiderstand?
Genau.
Naja, der Ball wird von der Luft umströmt. Also der Ball würde sich jetzt in diese Richtung bewegen und deswegen strömt die Luft so an ihm vorbei.
Ja.
Wir können uns ja auf den Ball zum Beispiel draufsetzen, dann würde die Luft an ihm vorbeiströmen. Und wenn die Luft sozusagen ein perfektes Medium wäre und keine Viskosität hätte, dann hätten wir eine laminare Strömung und die Stromlinien, die hier eingezeichnet sind, die würden sich sozusagen hinter dem Ball wieder schließen. Dann hätte der Ball auch keinen
Entschuldigung.
Luftwiderstand.
Also, laminare Strömung hat mit Viskosität direkt zu tun. Also, dass man sagt, dass wenn wir, das, ich weiß nicht, wie er es formuliert hat, das ist völlig irreführend, was er hier uns sagt. Das ist eine potenzialtheoretische Strömung, was wir hier haben. Ich gucke mal, jetzt habe ich auch irgendwo vorbereitet, Laminar, Moment. Das ist letztendlich, das ist eine potenzialtheoretische ideale Umströmung, bei der die Strömung keinerlei Viskosität hat. Das ist potenzialtheoretisch, das ist ein mathematisches Modell, das sich auch ungefähr so einstellt, wenn ich eine Kugel oder einen Zylinder mit ganz, 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 ganz geringen Geschwindigkeiten, sogenannte schleichende Strömung umströme, dann anströme, dann stellt sich das auch so ein. Das ist dann, aber das ist eine Potentialströme, weil er, was ich weiß, wie hat er das jetzt nochmal formuliert? Gucken wir nochmal ganz kurz. Was hat er gesagt?
Dann hätten wir eine laminare Strömung und die Stromlinien, die hier eingezeichnet sind, die würden sich sozusagen hinter dem Ball wieder schließen. Dann hätte der Ball auch keinen
Aber
Luftwiderstand.
das ist Kuddelmuddel, weil laminare Strömung grundsätzlich etwas mit Viskosität zu tun hat, weil aufgrund viskoser Effekte haften die Luftteilchen an jedem Körper, der sich durch ein Fluid durchbewegt. Beispiel, Sie haben so Kugel oder sowas durch Honig. Das ist natürlich wesentlich viskoser, das Zeug, aber das haftet da ja auch. Und dann merken Sie dann auch einen echten Widerstand, weil Honig da viel dickflüssiger ist. Und dann brauchen wir da, wissen Sie doch, früher hat man da so Honiglöffel gehabt, so komische mit so Rillen, wo man da Honig da drauf rumgeträufelt hat. Das ist die Viskosität. Das ist Kuddelmuddel, ist das, was er macht. Weiter. So. Und hier haben wir eben eine völlig symmetrische Umströmung und diese symmetrische Umströmung kriegen Sie nur bei schleichender Strömung, das lassen wir mal weg, oder eben bei potenzialtheoretischer, mathematisch gerechneter Umströmung hin, wie wir es hier gesehen haben, was war das Falsche, wie wir es hier gesehen haben bei diesem Bild, wo zwar laminarisch Umströmung dran steht, aber es ist keine, das ist eine potenzialtheoretische Umströmung. So, ja, weiter geht's. So.
Die Luft hat aber eine gewisse Viskosität, wie der Physiker
Richtig.
sagt, eine gewisse Zähigkeit, auch wenn die
Honig.
Zähigkeit nur klein ist. Und die macht sich bemerkbar. Das sehen Sie hier, wenn Sie eine Kugel durch eine Flüssigkeit bewegen, beziehungsweise
So, jetzt gucken wir, müssen wir ganz Bild das mal ganz spannend angucken, da kommen wir später nochmal drauf. Das ist das Bild wahrscheinlich vom Ludwig Brandl aufgenommen in Göttingen bei der AVA, Aerodynamischen Versuchsanstalt. Das sind nämlich ganz alte Bilder, aber die Physik gilt ja immer noch. Und was spannend bei dem Bild ist, müssen meines Erachtens beachten Sie mal ganz, und zwar diese Ab. Und hier haben wir jetzt unsere Umströmung. Und jetzt haben wir hier turbulente Strömung, die ist klar, das ist turbulente Strömung. Das heißt aber auch innerhalb einer, und das ist der Fallstrick bei der Strömungsmechanik, was auch Piloten, war mal so rum, Piloten lernen, abgelöste Strömung ist turbulent, anliegende Strömung ist laminar. Das reicht für sowas wie einen Busfahrer oder einen Piloten, aber das ist fachlich nicht richtig. Denn anliegende Strömung kann sowohl laminar als auch turbulent sein. Und das ist die Gemeinheit bei der ganzen Geschichte. Und da hinten sind dann die ganzen Wirbel, die haben dann auch eine gewisse Turbulenz, aber in einem größeren. Eigentlich muss man zur Turbulenz auch noch den Turbulenzgrad oder den Turbulenzmaßstab erkennen. Da hinten hat man viel größere Turbulenzmaßstab in diesem sogenannten Nachlaufgebiet als innerhalb einer turbulenten Grenzschicht. Und was jetzt hier spannend ist, jetzt um darauf mal zurückzukommen, wenn man hier mal die Mittellinie ziehen würde, Mittelpunkt und dann senkrecht, dann sieht man, dass hier teilweise sogar die Ablösung vor 90 Grad ist, wenn Sie hier mal die Senkrechte durchziehen durch den Mittelpunkt und hier auch. Das heißt, hier haben wir tatsächlich laminare Strömung, da kommen wir, das brauchen wir nachher noch. Und bei laminarer Strömung ist es tatsächlich so, wenn ich laminare Strömung, der ganz toll ist, das vergleiche ich immer, sorry, mit hübschen Frauen, die sind häufig zickig. Genauso ist laminare Strömung, die wenig Luftwiderstand hat, wenig Reibungswiderstand hat. Die ist auch zickig, die löst nämlich gern ab. Das ist die Gemeinheit bei der ganzen Geschichte. So, und jetzt ist das laminare Strömung, erkennt man daran, dass die vor 90 Grad ablöst. Weil wenn ich nämlich turbulente Strömung habe, wo wir nachher nochmal drauf kommen, dann liegt die bis da hinten da so an und dann habe ich das ein kleineres Nachlaufgebiet. Und dann habe ich weniger Druckwiderstand, der hier nämlich der entscheidende Faktor ist und wo das ausgenutzt wird, wobei man nicht ganz genau weiß, wie die Mechanismen sind, aber das gesicherte turbulente Strömung ist im Golfball. Den machen absichtlich diese Dimples da rein, damit die immer turbulent ist. Und das kommt auch später beim Fußball, dass der auch eine raue Oberfläche hat und dass die raue Oberfläche ist Absicht, dass man die Strömung laminar zu dass man die Grenzschicht korrekt laminar zu turbulent macht. Wenn man das macht, liegt die dann besser an und dann ist der Druckwiderstand hinten geringer, dann ist das Gebiet verkleinert und dann habe ich eben einen geringeren Luftwiderstand und der Ball fliegt weiter. So, tut mir leid, das ist so komplex, die Sache, das lässt sich nicht kürzer erklären oder vielleicht kann ich es nicht, vielleicht, ja gut, weiter. So.
Beziehungsweise eine Flüssigkeit an einer Kugel vorbeiströmen lassen. Man hat da so kleine Teilchen in die Flüssigkeit eingebracht, damit Sie die Stromlinien sehen können. Dann teilen sich die Stromlinien hier auf. Das ist alles noch normal. Aber dann beginnen sich hier hinten Wirbel zu bilden. Und das liegt an der Viskosität, an der Zähigkeit der Flüssigkeit. Und dadurch, dass die Luft auch ein bisschen zäh ist, passiert das eben auch mit der Luft.
Ja, das ist halt so mit den Wirbeln. Das ist auch so unklar erklärt. Ich habe Ihnen aber vorhin schon gesagt, wenn ich jetzt eine laminare Strömung habe, die kann den Druckwiderstand, also das liegt zwar auch indirekt an der Viskosität, aber jetzt machen wir mal so, jetzt müssen wir leider Bernoulli nehmen, aber das ist nicht so schwierig. Und zwar ist es so, gehen wir mal hier hin. Und zwar Bernoulli ist das, je höher die Geschwindigkeit der Strömung ist, desto geringer ist der Druck. Das ist das erstmal per, es hört sich erstmal wieder, ist aber so. Und zwar ist, wenn ich jetzt hier das Bild anklicke, gucke ich, das geht wunderbar. Dann habe ich hier vorne, kommt da die Strömung an, da könnten wir uns Pfeile überlegen. Da vorne kommt die an. Und dann habe ich hier einen Staudruck, nennt sich das. Und im Idealfall, den wir hier sehen, weil das ja symmetrisch ist, also potenzialtheoretisch gerechnet, mathematisch, das ist reine Mathematik, Potenzialtheorie. So, konforme Abbildungen heißt das Thema. Ziemlich mit E hoch I K Tau und so weiter, da rechnen wir dann im I-Raum um mit komplexen Zahlen. So, und dann habe ich hier Staupunkt, da habe ich hier hohen Druck, aber dann beschleunigt die Strömung hier rum und dann habe ich hier dann tatsächlich dadurch, und wenn jetzt die Geschwindigkeit um diesen Körper rum schneller ist als die Außenströmung, dann gibt es einen Unterdruck und dann fängt das hier an zu saugen und hier ist der meiste Unterdruck. Und das versucht quasi auch den Kugel oder den Zylinder aus dem Fußball dann auseinanderzuziehen, weil ich hier wenig Druck habe, den zieht es hier auseinander und hier auseinanderziehe. Und da zieht den es tatsächlich senkrecht auseinander. Der wird also eigentlich, plattet der ab, so ein bisschen, nicht viel, um dann wieder hier rumzugehen. Und dann habe ich ja hier einen Staupunkt und wenn ich das ideal berechne, hätte ich dann hier auch einen Staupunkt, dann habe ich hier im Prinzip den gleichen Druck wie hier. Und die Gemeinheit ist, wenn ich hier eine Ablösung habe, habe ich den Schubdruck da quasi nicht, weil hier ist ja Überdruck und wenn ich das symmetrisch rechne, müsste hier auch Überdruck sein und wenn ich dann ein Ablösegebiet, eine Ablösung habe, dass die dann den Druckwiderstand gibt, dann findet dieser Punkt, dann gibt es den Punkt nicht mehr und dann kriegt das Ding richtig viel Luftwiderstand, ob des großen Ablösegebietes, wo dann auch turbulente Strömung drin herrscht. So ungefähr jetzt erklärt. Ich hoffe, dass es halbwegs verstanden ist. Das ist halt Vorlesungstermin von Strömungsmechanik von ziemlich komplex. So, ja, haben wir das auch. Jetzt haben wir den da und jetzt gehen wir hier mal weiter. Und hier und dann, und dann haben wir hier laminare Strömung und wenn wir jetzt turbulente Strömung haben, kommen wir nachher dazu, macht er auch, dann liegt die Strömung hier weiter an, weil mehr Energie in der Grenzschicht drin ist, weil da so ganz, ganz, ganz kleine Bewegungen sind im Bereich von, sagen wir mal, einem Zehntel Millimeter. Das ist jetzt nicht die Brownsche Molekularbewegung, die ist noch kleiner, sondern das ist dann die turbulente Bewegung, auch kleine, so, also laminare Strömung bewegt sich, wie wenn sie Papier übereinander, so ein Papierstapel verschieben übereinander, dann bewegen sich alle Teilchen parallel, während bei turbulenter Strömung kommen nochmal Querbewegungen rein, die hat dann zwar mehr, dann hat der Körper zwar mehr Widerstand, aber ich habe hinten ein kleineres Ablösegebiet und obwohl ich mehr Reibungswiderstand habe, habe ich dann weniger Gesamtwiderstand, weil das Ablösegebiet kleiner ist. Das sehen wir nachher in Diagrammen von Herrn Professor Tholan. Weiter geht's.
Dann aber vielleicht bei anderen Geschwindigkeiten. Das können Sie auch berechnen. Hier hat man das mal berechnet für einzelne Stromlinien.
Und hier sehen Sie eine turbulente Umströmung, weil hier letztendlich die Stromlinien mehr als in der Mitte anliegen. Und hier ist deswegen das Ablösegebiet kleiner, was natürlich auch da hinten völlig dynamische Sache ist. Weiter geht's.
Die bewegen sich also um den Ball und irgendwann lösen sie sich ab.
Ja,
und
weil der Druckwiderstand
dann gemacht wird. Sorgt letztlich für die Wirbel und diese Wirbel sorgen letztlich für den Luftwiderstand.
Also ja, eben, und das ist wieder nicht ganz richtig, weil der Hauptanteil des Luftwiderstandes ist hier eben der Druckwiderstand, der aufgrund dieses Ablösegebietes auf passiert. Aber weil der aufgrund dieses abgelösten Gebietes, was Sie vorhin bei der CFD-Rechnung gesehen haben, Gebiet. Aber wir haben hier natürlich auch Reibungswiderstand. Das schmeißt das durcheinander. Ja, weiter.
Das heißt, die Luft umströmt den Ball und aufgrund der Zähigkeit ist es so, dass diese umströmende Luft sich.
Und womit er dieses Missverständnis noch weiter triggert, ist das, dass da oben drüber stand, Erklärung für den Luftwiderstand einer glatten Kugel, dass das die Strömungsteilchen haften immer am Körper. Immer, immer, immer. So, da ist zwar noch ein Laminarcode, okay, da gibt es noch mal ganz kleine Details, aber die haften da immer dran, am Körper. Luftteilchen haften immer, ob die Kugel jetzt glatt oder rau ist, ist egal.
Hier ablöst und Wirbel bildet und diese Wirbel sorgen für den Luftwiderstand. Das sehen Sie hier, es bildet sich also eine Wirbelschleppe. Das heißt, auf die Luft wird eine Kraft übertragen und jetzt gilt Aktio gleich Reaktio. Die Gegenkraft zu dieser Kraft, drittes newtonsches Axiom, hatten wir auch letztes Semester, die Gegenkraft zu dieser Kraft ist der Luftwiderstand und der hemmt deswegen die Bewegung. Das heißt also, diese Wirbel sind die Ursache für den Luftwiderstand, die sich hinter dem Ball bilden. Und die kommen wiederum durch die Viskosität der Luft zustande, weil diese Grenzschicht sich ablöst.
Ja, das ist so. Ich habe es ja erklärt, ich hoffe, es ist nicht nochmal notwendig. Wir haben auch Reibungswiderstand weiter.
Im Wesentlichen kommt es also auf diese Grenzschicht an, auf eine dünne Schicht zwischen der Oberfläche des Balles und der Luft. So, ja, also das können wir schon mal sagen. Und daraus folgt übrigens auch, dass der Luftwiderstand von der Geschwindigkeit abhängt. Denn je schneller der Ball sich bewegt, desto schneller bewegt sich die Luft um den Ball herum und desto früher wird sie sich ablösen. Desto früher kann sie sozusagen dem Ball nicht mehr folgen. Also so kann man...
Das ist eben kompletter, das ist noch mal, was hat er jetzt erklärt? Das müssen wir jetzt noch mal da Das ist, glaube ich, falsch. Das ist tatsächlich falsch.
Das können wir schon mal sagen. Und daraus folgt übrigens auch, dass der Luftwiderstand von der Geschwindigkeit abhängt.
Da sind wir
Denn
einig,
je schneller der Ball sich bewegt, desto schneller bewegt sich die Luft um den Ball herum und desto früher wird sie sich ablösen. Desto früher kann sie sozusagen dem Ball nicht mehr folgen.
Das ist falsch. Eindeutig falsch. Kommen wir aber gleich dazu. Letztendlich beweist er sogar, widerspricht er der seiner Aussage jetzt auch, aber das stimmt nicht, weil es da einen laminar-turbulenten Grenzschichtübergang gibt, worüber ich auch schon mal vor ungefähr anderthalb Jahren ein Video drüber gemacht habe. Und ja, weiter.
Also so kann man qualitativ verstehen, warum der Luftwiderstand auch von der Geschwindigkeit des Balles abhängen muss. Ja, hier sehen Sie das nochmal. Für eine Kugel, die von einer Flüssigkeit, von einer zähen Flüssigkeit umströmt wird und die so kleine Partikel auf der Oberfläche hat, die sich ablösen, sodass sie dann die Wirbel sichtbar machen können. Sie sehen also, hinter dieser Kugel haben Sie so eine große Wirbelschleppe, weil sich da Wirbel von der Oberfläche der Kugel ablösen und diese Wirbelschleppe bilden. Behalten Sie das Bild mal im Kopf. Das werde ich Ihnen nochmal zeigen, für eine andere Konfiguration. Deswegen, das gilt für eine perfekte glatte Kugel. Für eine perfekt glatte Kugel.
Ja. Das stimmt auch nicht, aber egal, weiter.
Und so sieht der Luftwiderstand aus für eine perfekt glatte Kugel. Eine perfekt glatte Kugel ist zum Beispiel so ein Plastikball. Ein Fußball ist nicht perfekt glatt, aber so ein Plastikball, der ist zum Beispiel perfekt glatt. Also wir gucken uns mal erstmal den Luftwiderstand an für eine perfekt glatte Kugel. Aufgetragen ist hier die Geschwindigkeit des Balles in Kilometern pro Stunde. Und hier ist die Luftwiderstandskraft in Vielfachen des Ballgewichts aufgetragen. Das heißt, die 1 bedeutet, hier ist die Luftwiderstandskraft genauso groß wie die Gravitation, m mal g des Balles.
Ach so, okay, ja? Gut.
Und was sehen Sie da bei dieser Kurve? Naja, zunächst mal steigt mit zunehmender Geschwindigkeit der Luftwiderstand an. Und zwar,
also normalerweise referenziert man sowas immer auf die Stirnfläche oder auf die Projektionsfläche bei Flugzeugen. Aber gut, von mir kann er natürlich auch auf Vielfache des Ballgewichts präferenzieren. In jedem Fall ist richtig, dass das ungefähr proportional des Geschwindigkeitsquadrats ist, wie das da hochgeht. Das stimmt schon ziemlich sehr gut. Aber dann haben wir hier plötzlich so einen Runterfall. Und das ist das, was er überhaupt irgendwie nicht verstanden hat. Meines Erachtens, nur meine Meinung, dass er das nicht verstanden hat. Aber ja gut, Achtung, ja.
Quadratisch mit der Geschwindigkeit. Das können Sie sich auch überlegen. Das macht auch Sinn. Ja, das heißt, bei der doppelten Geschwindigkeit haben Sie den vierfachen Luftwiderstand. Das kennt man, das kann man sich auch relativ einfach klar machen. Aber dann passiert was Mysteriöses. Hier an diesem Punkt, das ist bei der sogenannten kritischen Geschwindigkeit, so nennt man die Geschwindigkeit, da nimmt der Luftwiderstand plötzlich ab mit zunehmender Geschwindigkeit. Das ist mysteriös. Also wenn die Geschwindigkeit größer ist als die kritische Geschwindigkeit, passiert irgendwas Mysteriöses. Und wenn das bei einem Fußball so wäre, dann würde der Fußball sich irgendwie ganz komisch durch die Luft bewegen. Also das kann man zeigen, dann würde der Fußball flattern, wie man sagt, wenn sie so eine kritische Geschwindigkeit haben. Weil das, würde natürlich Auswirkungen auf die Bewegung des Fußballs haben. Ja, was passiert denn da bei dieser kritischen Geschwindigkeit?
Genau, was passiert da?
Auch das kann man analysieren. Bei der kritischen Geschwindigkeit passiert nämlich Folgendes. Dann ist die Geschwindigkeit des Fußballs so groß, dass diese Grenzschicht selber turbulent wird. Da bilden sich kleine Wirbel in dieser Grenzschicht. Diese kleinen Wirbel in der Grenzschicht sorgen dafür, dass sich keine großen Wirbel bilden hinter dem Ball. Das heißt, die Wirbelschleppe
ist
deutlich kleiner als bei einem Ball, der sich noch mit geringerer Geschwindigkeit bewegt. Das heißt, diese kleinen Wirbel unterdrücken die großen. Sie kriegen eine kleinere Wirbelschleppe und damit einen kleineren Luftwiderstand.
Ja, und das ist auch so, meines Erachtens misleading ist das. Und zwar, so, wir kennen, habe ich schon vorhin erwähnt, eine laminare und eine turbulente Grenzschicht. Ja, und zwar habe ich ja gesagt, die laminare Grenzschicht ist so, wie wenn Sie einen Stapel Papier haben, so einen Stapel Druckerpapier so gegeneinander verschieben und die turbulente Grenzschicht haben Sie dann das. So, und jetzt habe ich auch gesagt, die laminare Grenzschicht, die löst gerne ab und die turbulente Grenzschicht hat zwar in sich mehr Widerstand und macht damit mehr Reibungswiderstand, aber sie liegt besser an der Oberfläche an. Und jetzt haben Sie bei der Kugel ein ganz spannendes Phänomen. Und zwar, je schneller Sie da fliegen, das ist das Diagramm, was er dann da vorhin gemacht hat, und zwar gibt's diese kritische Geschwindigkeit. Das ist die sogenannte Transitionsgeschwindigkeit der Grenzschicht. Und zwar heißt Transition heißt eigentlich Übergangs. Und zwar wird dann an einer gewissen Stelle wird die laminare Grenzschicht zur turbulenten Grenzschicht. Das ist ein Stabilitätsphänomen. Das ist ganz lang. Je länger die da läuft oder je schneller die Strömung ist, oder ja, desto früher gibt die Lamina turbulente Transition. Und wenn jetzt der Fußball sich dann noch schneller bewegt, dann habe ich dann hier tatsächlich, habe ich hier irgendwo einen laminar turbulenten Umschlag in der Grenzschicht, so heißt das Umschlag oder auch Transition. Und dann habe ich eine turbulente Grenzschicht und diese turbulente Grenzschicht kann dadurch, dass die eben senkrecht zur, diese Turbulenzbewegungen, dass die senkrecht zur Körperoberfläche mehr Energie hat, und dann kann die dann da besser der Kontur folgen. Und dann ist die Wirbelschleppe kleiner, beziehungsweise das Ablösegebiet ist kleiner. Und dann ist der Druckwiderstand kleiner. Und so ist das halt. Und diese Grenzschicht, das ist ein, wie gesagt, ein Stabilitätsphänomen. Und die ist beispielsweise auch abhängig von der Oberflächenrauigkeit. Wenn ich eine ganz glatte Fläche habe, dann habe ich da ganz stabil. Bis irgendwann schlägt es dann trotzdem um. Aber je höher, je schneller ich was durch mich, durch die Luft oder was bewege, desto empfindlicher ist es auf Störungen, die Sache, weil es ja ein Stabilitätsphänomen ist, was beispielsweise dazu führt, dass Verkehrsflugzeuge mit komplett turbulenter Strömung die Tragflächen umströmt sind, obwohl Laminarströmung viel besser ist, was wir von Segelflugzeugen haben, aber die lassen dann nur Rauigkeiten von bei diesen Geschwindigkeiten von irgendwie einem Hundertstel Millimeter zu, was sie immer haben bei Flugzeugen, bei der Nasenkante dadurch irgendwelche Enteisungssachen und so weiter, und dann schlägt das automatisch um. Deswegen haben sie bei Segelflugzeugen haben sie wunderbare Laminarprofile, die ganz wenig Luftwiderstand haben. Und das ist dann was Tolles, aber bei Verkehrsflugzeugen kriegen sie das nicht hin, weil die keine 200 Stundenkilometer, sondern 800 Stundenkilometer fliegen und dann klappt das nicht. Und das ist eben der Umschlag laminar turbulent, den man dann in dem Diagramm, was er vorhin gezeigt hat, dann eben darin sieht, dann habe ich da diese kritische Geschwindigkeit, beziehungsweise das ist die Transitionsgeschwindigkeit, an der die laminare Grenzschicht dann plötzlich in eine turbulente Grenzschicht umschlägt. Weiter geht's. So.
Weil sich insgesamt die Grenzschicht später ablöst.
Ja.
Ja, da sehen Sie es schon.
Weil es eine turbulente Grenzschicht ist.
Ja, aber das ist natürlich etwas, was man nicht haben will. Ja, man kann aber dann auch den Luftwiderstand eines Balles messen. Das hat zum Beispiel der Engländer John
Webb einfach. Gehen wir mal da durch.
Der Kraft ihn zur Seite.
Ja, so kann
man. Ausrechnen. Das heißt, so hat der die Luftwiderstandskraft, die auf einen Ball einwirkt, Stunde aufgetragen. Und hier ist wieder die Luftwiderstandskraft, die auf einen Ball einwirkt, gemessen. Und da kommt das Folgende raus. Hier ist wieder die Geschwindigkeit des Balles in Kilometern pro Stunde aufgetragen. Und hier ist der Betrag der Luftwiderstandskraft aufgetragen. Das ist ja unser klein f von v. Ja, und da sehen Sie, gestrichelt wieder, das wäre die Geschwindigkeit v Quadrat. Das wäre die Kurve, wenn die Luftwiderstandskraft wie v Quadrat abhängen würde. Dann sehen Sie hier wieder, für die ideal glatte Kugel mit der kritischen Geschwindigkeit. Und seine Messkurve ist diese rote Kurve. Da sehen Sie, aha, so eine kritische Geschwindigkeit kommt bei so einem realen Fußball offenbar nicht vor.
Okay, also im Prinzip habe ich Ihnen ja gesagt, also so ein Fußball ist ja rau, der hat Nähte und so weiter, das ist Absicht. Und im Prinzip würde ich das jetzt mal interpretieren, dass die kritische Geschwindigkeit letztendlich hier liegt, weil der Fußball rau ist und dann habe ich durch diese raue Oberfläche habe ich eine wesentlich frühere Transition und die tritt dann da an dieser Stelle auf und dann sorgt das eben dafür, dass hinten das ablöst, dann dass die Strömung besser anliegt um den Fußball, weil der ja rau ist, deswegen haben raue Fußbälle geringeren Luftwiderstand im Allgemeinen wie glatte, genau wie bei der wie beim Golfball, da haben wir ein ähnliches Phänomen. Wie gesagt, ganze Golfballer habe ich. Ich habe mal jemanden gefragt, einen Spezialisten für Turbulenz, der konnte es mir auch nicht sagen. Und der ist Professor für Turbulenzforschung, das ist schon 30 Jahre her. So genau weiß man das nicht, wie die Dimples da, nennen sich Dimples. Gibt es einen interessanten Spiegelartikel von vor 20 Jahren, Dellen im Dach heißt der. Müssen wir mal gucken, der liegt noch, müsste noch im Internet liegen. Und meines Erachtens ist diese Transitionsgeschwindigkeit hier, weil ich bei relativ niedriger Geschwindigkeit ja auch immer noch quasi laminare Umströmung des Fußballs habe um dann hinten, wo dann hier der Widerstand hochgeht, aber dann habe ich ganz schnell durch die raue Oberfläche einen laminar-turbulenten Umschlag, eben die Transition, und dann wird hinten plötzlich das hintere Gebiet kleiner, und dann habe ich hier, ab hier weicht der von dieser Kurve, die für laminar gelten würde, weicht er ab. Warum er jetzt hier nicht da ganz runter geht, kann ich nicht ganz nach. Ich tippe aber drauf, dass ich ja letztendlich entlang des vorderen Teils des Fußballs ja schon die ganze, komplett alles turbulente Strömung habe, und die hat natürlich mehr Reibungswiderstand, und deswegen ist der Widerstand hier höher als der, weil ich bei einem normalen Fußball, der vorne dort an der Ball, der Kugel, die ganz glatt ist, vorne noch alles laminar habe, und die hat weniger Reibungswiderstand, und das dürfte jetzt gefühlt, sage ich mal, der Unterschied zwischen, eben das der Unterschied ist dann, die Ablösegebiete zwischen glatter Kugel und realem Fußball dürften gleich, ziemlich gleich groß sein. Aber hier habe ich dann den Nachteil einer turbulenten Strömung. Und dann habe ich hier immer noch mehr Widerstand als da. Wobei das mit dem flatternden Fußball, was er gesagt hat, auch klar, wenn ich jetzt immer so Ablösungen habe an einer Stelle und die dann plötzlich anliegen, das ist kein stationärer Zustand. Also wenn Sie Computerrechnungen machen, versuchen Sie das stationär hinzustellen, dass diese Ergebnisse konvergieren und keine Schwankungen mehr im Ergebnis haben. Da muss man dann ganz viel Reibung dann in die Strömung, also numerische Reibung packen Sie dann da rein, dass das ein stabiles Ergebnis gibt. Sonst haben Sie dann immer noch so dann, und in der Realität tanzt das auch. Und deswegen flattern dann Fußbälle, weil eben da habe ich mal plötzlich Ablösung an einer Seite, dann wieder nicht, und dann machen die plötzlich dann so, weil das ein instationärer Vorgang ist, diese Ablösung, das noch einmal gemeiner ist. Und dann fangen die dann an zu machen. Deswegen gibt man wieder Luftfußbälle in einen Windkanal, damit man sieht, dass die auch wirklich einen sauberen, laminar turbulenten Transition haben. So, weiter.
Diese rote Kurve können wir annähern durch diese blaue, durch einen linearen Zusammenhang. Also wir können sagen, der Betrag meiner Luftwiderstandskraft, den kann ich darstellen als Beta mal V. Und in vektoriell ist also meine Luftwiderstandskraft Beta mal der Vektor V, der zeigt immer dann auch automatisch in die richtige Richtung. Und dieses Beta kann ich mir hier aus dieser Geraden bestimmen. Ja, das sind 0,12 Kilogramm pro Sekunde. Und die Größe, die habe ich immer angenommen. Diesen empirisch bestimmten
Beta mal V, Beta mal Meter pro Sekunde. Also Kilogramm, Meter, Kilogramm mal, also Kilogramm mal Meter pro Sekunde, wenn ich die multipliziere, ist eine Kraft. Ist schon okay, gut, ja. So.
Wert für
Sekunde
Beta
Quadrat,
für meine Berechnungen des Fluges eines Fußballs angenommen.
Plausibilitätstest der Einheiten.
Das ist also das, was wir als Luftwiderstandskraft annehmen können.
Genau.
Gut. Wie kommt denn das zustande, dass bei einem realen Fußball es offenbar diese kritische Geschwindigkeit nicht gibt? Das liegt daran, weil der reale Fußball eine raue Oberfläche hat und weil wir da Nähte haben. Und an den Nähten werden sozusagen künstlich Wirbel erzeugt,
Störungen.
Für diesen Effekt der kritischen Geschwindigkeit weit vorher sehen. Dieser Effekt der kritischen Geschwindigkeit wird sozusagen jetzt über einen größeren Geschwindigkeitsbereich durch die raue Oberfläche des Fußballs verteilt. Und dadurch wird dieser Effekt ausgeschmiert. Und das bedeutet auch, dass Sie bei einem Fußball immer eine raue Oberfläche haben werden. Sie kriegen dadurch immer eine kleinere Wirbelschleppe raus und ein besseres Flugverhalten. Das können Sie hier nochmal sehen. Sie haben das Bild ja noch in Erinnerung von der Halbkugel, die umströmt wurde von einer zähen Flüssigkeit. Also wenn Sie bei dieser Halbkugel die Oberfläche, zum Beispiel indem Sie da ein paar Drähte drumlegen, etwas aufrauen, dann bilden sich an diesen Drähten schon kleine Wirbel, die dafür sorgen, dass insgesamt diese Wirbelschleppe, die großen Wirbel, deutlich verkleinert werden. Daran können Sie...
Und das nennt sich, wenn Sie dann Draht drüberlegen, das gibt den sogenannten klassischen Brandl'schen Versuch. Brandl hat damals in der AVA Göttingen, hat die geleitet. Das nennt sich dann Turbulator. Und wenn Sie da auf Wikipedia gehen, dann sehen Sie auch, dass das durchgemischt ist mit Wirbelgenerator und Dimpel. Das ist auch grob falsch auf Wikipedia. Leider Gottes. Weiter, ja.
Qualitativ den Effekt ablesen, der eine raue Oberfläche eines Fußballs lässt.
Also im Prinzip, das mit den Wirbeln ist das nichts, das sind, ich würde das interpretieren als Störungen. Ich habe eine laminare Grenzschicht bei einem glatten Ball oder wie auch immer, weil von vorne kann der Leder ja glatt sein. Und dann kommt so eine Naht und die macht eine Störung. Und eine Störung, je nachdem wie hoch die ist, habe ich ja vorhin gesagt, bei Verkehrsflugzeugen muss die ein Hundertstel sein und dann habe ich eine Transition. Aber hier ist die Geschwindigkeit niedriger, damit muss die Störung größer sein. Deswegen brauche ich auch eine definierte Strömungshöhe, die dann darf nicht so hoch sein, sonst habe ich zu viel Widerstand und darf nicht so niedrig sein, sonst stört sie nicht richtig. Und diese Störung triggert die laminar-turbulente Transition. Und dann habe ich turbulente Strömung und dann ist das richtig, dass hinten dieser Druckwiderstand dann sinkt, weil die Wirbelschleppe, wie man sie landläufig nennt, kleiner ist. So.
Sich bewirkt. Deswegen wird ein Fußball immer eine raue Oberfläche haben. Der wird immer Nähte haben, der wird immer so ein paar kleine Noppen drauf haben, damit sie diesen Effekt der kritischen Geschwindigkeit nicht haben, damit sie ungefähr eine lineare Luftwiderstandskurve haben. Das kann man im Windkanal natürlich messen und das macht man mit Fußbällen natürlich und deswegen flattern Fußbälle auch nicht. Also ich glaube, das kann man ziemlich deutlich sagen. Fußbälle werden damit auch immer eine raue Oberfläche haben. Ja, jetzt wissen wir also, was wir für die Luftwiderstandskraft hier einsetzen. Die Masse mal d weil V aus R von T berechnen. Ah, so wie wir das so. Ja auch für die Wurfparabel schon gemacht haben.
So, und ich wäre jetzt hier fertig bei meinen strömungsmechanischen Betrachtungen. Soweit ich das gesehen habe, sind das letztendlich dann nur noch Nachrechnungen der Näherungskurve, die er hier dann da eingezeichnet hat, der blauen Kurve. Mit der rechnet er jetzt weiter und prüft dann mathematisch, was ein ingenieurtechnisches Vorgehen ist, wie das dann angewendet wird, wie dann eben der Fußball dann über den Luftwiderstand runterfällt. Und dann merkt man, dass tatsächlich man mehr, flacher als 45 normalerweise, wenn es keinen Luftwiderstand gibt, muss ich 45 Minuten Grad schießen und dann erreiche ich das Weiteste. Und wenn ich mit Luftwiderstand den habe, dann muss ich flacher als 45 Grad gehen und dann liege ich bei fast 10 Grad weniger, damit ich den weitesten Schuss bekomme aufgrund des Luftwiderstandes, was man dann hier sieht. Das rechnet er dann aus. Das ist alles. Da sind die Physiker sind da. Ja, die können besser rechnen als ich, obwohl ich auch nicht so ganz schlecht bin. Und von dieser Seite sind wir hier jetzt fertig. Ich hoffe, dass ich das also halbwegs vernünftig rübergebracht habe. Das Thema ist unfassbar komplex, ist das. Und das ist so nicht, für mich ist es sehr missverständlich von meinem Professor Tolan ausgedrückt. Das ist meine Meinung. Vielleicht schreiben Sie mir mal Ihren Kommentar dazu. Und ja, in diesem Sinne, euer Ingenieurskanal. Promotion in Strömungsmechanik. Danke fürs Zuhören.